Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Die Verhandlungen über das Hochseeabkommen zum Schutz der Marienbiodiversität beginnen heute in New York. Wir fragen, welche Details noch strittig sind. Außerdem beschäftigt uns die Trockenheit. Wir geben Tipps zum Gärtnern in der Klimakrise. Weitere Themen sind gesundheitsschädliche Insektizide und die Zählung der Feldhasen. Der Bestand hat sich ein wenig erholt. Im Verbrauchertipp geht es um Kinder im Netz, die Cybersicherheit für Familien. Delfine, große Wale, Schildkröten, Haie, Oktopusse, Fische, Seevögel. Die Hochsee bietet Millionen von Arten einen Lebensraum und ist überhaupt der größte Lebensraum der Erde. Etwa die Hälfte der Erdoberfläche ist von der Hochsee bedeckt und Anfang März hatte sich die internationale Gemeinschaft nach 2 Jahrzehnten zäher Verhandlungen auf das Hochseeabkommen zum Schutz der Marienbiodiversität geeinigt. Der Vertrag ist ein Meilenstein in der internationalen Meerespolitik und könnte den Rahmen bilden zum Schutz der Marienvielfalt, in dem Meeresschutzgebiete ausgewiesen werden und Aktivitäten wie zum Beispiel der Tiefseebergbau verhindert würden. Heute beginnen die Verhandlungen der Regierungsdelegation zur Ausgestaltung dieses Hochseevertrages in New York. Und dort erreiche ich am sehr frühen Morgen Johannes Müller. Guten Morgen, Sie sind politischer Berater bei der Meeresschutzorganisation Ocean Care. Herr Müller, Sie werden ja an diesen Verhandlungen teilnehmen. Welche Details oder Bausteine müssen denn jetzt noch überhaupt verhandelt werden?
Ja, guten Morgen. Also das BBNJ-Abkommen, also das Hochseeabkommen, lässt halt viele Details noch offen, also wie dieses Abkommen in der Praxis funktionieren wird. Und jetzt bei diesen Verhandlungen geht es darum, dem Abkommen etwas Leben einzuhauchen. Also im Prinzip, wie soll es in der Praxis funktionieren? Und dann sind eben Fragen wie die Zusammensetzung und die Arbeitsweisen der Institutionen, also dem Fundament des Abkommens, von entscheidender Bedeutung. Und hier ist eine ganz interessante Redewendung. Und das ist eben, lass mich das Verfahren bestimmen und du kannst den Inhalt festlegen und ich werde jedes Mal gewinnen. Also im Prinzip geht es darum, jetzt das Verfahren zu entscheiden, wie diese Institutionen funktionieren. Also wie werden die Inhalte jetzt umgesetzt? Und da ist zum Beispiel noch die Frage offen, wie viel Mitglieder soll das wissenschaftstechnische Gremium haben? Wie geht man mit Interessenkonflikten um, dass man eben sicherstellt, dass diese Expertinnen und Experten objektiv und unabhängig handeln? Oder was für Expertinnen und Experten werden gebraucht? Also welche Fachgebiete? Sind es Meeresbiologen? Brauchen wir Umweltrechte? Welche Qualifikation müssen diese Expertinnen und Experten haben? Und wie lange sollen sie dienen? Und das sind alles Komponente, die noch geregelt werden müssen und wo sich Staaten noch einigen müssen.
Ist denn eigentlich schon klar, wenn es zu Fehlverhalten kommt, wie die jeweiligen Staaten sanktioniert werden könnten?
Ja, es gibt ein Implementation- und Compliance-Komitee und da gibt es gewisse Möglichkeiten, mit Staaten dann eher in Dialog zu treten, wenn es zu Fehlschritten kommt. Ja.
Was sind denn noch die anderen Knackpunkte?
Also weitere Knackpunkte sind natürlich, also jetzt, wenn man ein bisschen rauszoomt, ist, dass wir eine veränderte geopolitische Lage haben. Also inwiefern halten die Staaten an internationalen multilateralen Prozessen fest? Das wird sich herausstellen. Ein anderer Knackpunkt ist natürlich, haben wir genug Ratifizierung zusammen? Also das Abkommen braucht 60 Ratifizierungen, bevor es in Kraft treten kann. Und erst dann kann wirklich das Abkommen implementiert werden.
Wie viele fehlen denn noch?
Also derzeit haben wir 21 Ratifizierungen. Das sind dann 39, die fehlen.
Warum ist denn dieser Lebensraum überhaupt so wichtig für die Biodiversität und den Meeresschutz, die Hochsee? Warum ist die so wichtig?
Ja, also die Hochsee beherbergt eine unglaubliche Vielfalt am Leben, darunter viele noch unbekannte Arten. Und diese Biodiversität ist nicht nur faszinierend, sondern eben auch essentiell für die stabile und gesunde Meeresökosysteme. Und was eben von Weitem als blau und leer aussieht, ist in Wahrheit voller Leben. Also wie Sie ja schon gesagt haben, da sind Wale, Meeresschildkröten, Haie, Fischwärme, sie alle ziehen und nutzen die Hochsee für die Wanderung zwischen Nahrung- und Fortpflanzungsgebieten. Wichtig sind aber auch Milliarden winziger Organismen, Krebse, Muscheln, Würmer, Schnecken. Und diese bilden eben die Basis der Nahrungskette im Meer. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die Hochsee eine entscheidende Rolle bei der Regulierung des globalen Klimas spielt. Also sie speichern eine Menge an CO2 und Wärme. Und eben ohne diesen Puffer wäre der Klimawandel noch drastischer.
Wie könnte denn das Hochseeabkommen, so es ratifiziert wird, die marinen Lebensräume eigentlich schützen?
Ja, also das kann auf mehreren Ebenen passieren. Also das Abkommen besteht ja aus vier Hauptteilen. Das ist eben der Zugang zu genetischen Ressourcen, einschließlich der Vorteilsausgleich. Aber ganz wichtig sind hier die gebietsbezogenen Maßnahmen, einschließlich der Meeresschutzgebieten, aber auch die Nutzung von Umweltverträglichkeitsprüfungen. Und wenn wir jetzt, ich glaube, das hatten Sie eingangs auch schon erwähnt, mit dem Hochseeabkommen kann jetzt mit der Errichtung von Schutzgebieten auf der Hohen See wirklich begonnen werden. Das kann gewisse Aktivitäten, also Fischereiaktivitäten zum Beispiel, zügeln. Aber auch Umweltverträglichkeitsprüfungen sind extrem wichtig, weil sie nämlich Staaten verpflichten, geplante Aktivitäten auf ihre potenziell negativen Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu prüfen.
Also auch der Abbau von Manganknollen auf dem Meeresgrund.
Genau, also verschiedene Aktivitäten. Obwohl beim Tiefseebergbau ist es so, dass das Hochseeabkommen eben keine Regeln für den Tiefseebergbau feststellt und auch ihn nicht automatisch stoppt. Was das Abkommen aber natürlich schon macht, weil es eben den Schutz der marinenbiologischen Vielfalt betrifft, verpflichtet es Staaten, eben die Ziele des Hochseeschutzabkommens auch in die internationale Meeresbodenbehörde zu tragen. Und da geht es natürlich auch zum Beispiel bei der Ausweisung fern Meeresschutzgebieten, muss darauf geachtet werden, dass die internationale Meeresbodenbehörde sich auch an die Beschlüsse des Hochseeschutzabkommens hält. Also jetzt, dass die sozusagen die ICE, also die internationale Meeresbodenbehörde, kann das BBNJ-Abkommen und die Ziele nicht ignorieren.
Heute beginnen die Verhandlungen über das Hochseeabkommen in New York. Sehr früh aufgestanden, um uns das genauer zu erklären, ist Johannes Müller. Er ist politischer Berater bei der Meeresschutzorganisation Ocean Care. Vielen Dank dafür. Gerne. Wenn die Natur erwacht, dann blühen nicht nur die Tulpen und Kirschen, auch die Insekten sind nun wieder aktiv. Hummeln und Bienen sind den Menschen sehr willkommen. Mücken und Motten eher nicht. Häufig greifen Haus- und Gartenbesitzer dann zu Schädlingsbekämpfungsmitteln, um die unerwünschten Insekten zu töten. Doch damit gefährden sie auch die erwünschten Sechsbeiner und die eigene Gesundheit. Thomas Samboll mit den Details.
Dieses Geräusch hat schon so manchem den Schlaf geraubt. Gerade in den warmen Sommermonaten haben Stechmücken Hochsaison. Wer sich vor den Blutsaugern und den übel juckenden Stichen schützen will, kann das mit speziellen Anti-Insekten-Sprays tun. Häufig enthalten die den Wirkstoff DEET, geschrieben DEET. Der ist zwar hochwirksam, sagt der Lungenfacharzt, Kardiologe und Intensivmediziner Heinz-Wilhelm Esser vom Klinikum Remscheid. Allerdings ist er nicht nur schlecht für Mücken, sondern unter bestimmten Umständen auch für Menschen.
Dass DEET die Augen und die Schleimhäute reizt, das ist in seltenen Fällen fairerweise, aber in seltenen Fällen kann es epileptische Anfälle auslösen. Schwangere sollten es nicht nehmen, Kinder sollten es nicht nehmen und ich würde persönlich auch immer sagen, niemals auf die Haut auftragen, sondern lieber auf die Kleidung, die man dann hat.
Bei richtiger Anwendung konnten umfangreiche Studien zu DEET kein grundsätzliches Risiko für die menschliche Gesundheit zeigen. Es ist aber nur ein Beispiel für ein sogenanntes Biozid, das Schädlinge bekämpfen soll, aber zugleich auch die menschliche Gesundheit gefährden kann. Dazu gehören zum Beispiel auch die Organophosphate, die vor allem im Gartenbau und in der Landwirtschaft gegen Insektenbefall eingesetzt werden. Es sind Nervengifte, die die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen und zwischen Nerven- und Muskelzellen stören sollen.
Die werden zum Teil auch im Krieg verwendet, gegen Menschen. Das ist alles andere als ungefährlich. Es gibt auch Menschen, die daran gestorben sind. Das ist natürlich eine sehr geringe Anzahl, Gott sei Dank. Aber die sind alles andere als gesundheitsfördernd, weil die einfach ein Nervengift darstellen.
Dass solche Stoffe auch auf den Menschen wirken, sei ganz einfach zu erklären, meint die Biologin und Chemikerin Christine Ehm.
Wir müssen uns ganz klar machen, dass wir alle den gleichen Zellaufbau haben. Unsere Zellen und die von Insekten und auch von Pflanzenzellen mit dem gleichen Aufbau funktionieren auch sehr ähnlich. Wenn ich jetzt aber eine chemische Substanz einsetze, die genau in diesen Ablauf, in die Funktionalität von Zellen eingreift, dass die dann natürlich auch auf uns wirken, ist eigentlich klar. In dem Sinne ist es immer giftig für uns, es geht dann nur um die Menge.
Insektensprays und Co. haben im Haus oder in der Wohnung grundsätzlich nichts zu suchen, betont Christine Ehm. In puncto Gesundheitsgefahr kommt bei manchen Wirkstoffen nämlich noch ein weiterer Faktor hinzu.
Die bauen sich nicht ab, das heißt, ich komme immer wieder permanent damit in Berührung. Das sind so eine Art Ewigkeitschemikalien, kann man sagen. Und in diesen Mitteln sind immer noch andere Beistoffe dabei, die nicht lustig sind. Da sind teilweise Konservierungsstoffe drin, gegen die viele, viele Menschen sehr, sehr allergisch reagieren.
Auch die Biozidexpertin Nancy Ludwig vom Umweltbundesamt rät von Schädlingsbekämpfungsmitteln für den Hausgebrauch ab, weil sie gefährlich für Gesundheit und Umwelt sein können. Wer trotzdem nicht darauf verzichten will, sollte sich strikt an die Anwendungshinweise auf dem Etikett und in der Packungsbeilage halten. Und darauf achten, dass ein Produkt auch wirklich geprüft und zugelassen ist. Das erkennt man an der Zulassungsnummer auf dem Etikett.
Diese besteht in Deutschland aus DE und einer Zahlenfolge. Produkte, die eine sogenannte Registrierungsnummer tragen, zu erkennen an N und einer Zahlenfolge, sind noch ungeprüft auf dem Markt und haben das Zulassungsverfahren noch nicht durchlaufen.
Wer Schädlinge ohne Gift bekämpfen will, sollte biozidfreie Produkte mit dem Umweltzeichen Blauer Engel verwenden, rät Nancy Ludwig. Gegen Mücken und Fliegen können Insektengitter am Fenster, ein Moskitonetz über dem Bett oder giftfreie Klebefallen helfen. Silberfische in Küche, Bad und Keller verschwinden oft ganz schnell von alleine, wenn man die Räume regelmäßig lüftet und die Luftfeuchtigkeit vermindert.
Thomas Ambol berichtete. Wer einen Balkon oder Garten hat, der wird es in den letzten Wochen gemerkt haben, die Erde ist staubtrocken und alles, was jetzt sprießt, braucht die Unterstützung der Gärtnerin des Gärtners. Denn ohne Gießen schaffen es viele Büsche und Stauden im Moment nicht gut. Auch im Garten sind die Folgen des Klimawandels deutlich spürbar. Immer länger dauern die Phasen der Trockenheit und auch die Phasen der höheren Temperaturen. Wie also gärtnern im Zuge des Klimawandels? Die Frage hat sich auch das Umweltinstitut in München gestellt und hat dazu eine Broschüre veröffentlicht. Und ich bin nun verbunden mit Vera Baumert. Sie ist Bodenkundlerin beim Umweltinstitut in München. Guten Morgen. Frau Baumert?
Ja, guten Tag, Frau Fecke.
Da war die Verbindung nach München doch sehr lang. Ja, hallo.
Hören Sie mich?
Ich höre Sie sehr gut. Hören Sie mich denn auch noch?
Hören Sie mich jetzt?
Ich höre Sie nach wie vor. Ja, hören Sie mich auch?
Ich höre Sie gut,
ja. Na wunderbar, das wird doch ein spannender Dialog werden. Die einfache Frage zu Beginn, wie kann ich den Boden vor Austrocknung, aber auch vor Starkregen schützen? Ich denke, wir ziehen einfach...
Ja, der Schlüssel liegt in dem, was umgangssprachlich als Humus bezeichnet wird. Es ist wohl sehr zeitversetzt, die Übertragung.
Ich würde sagen, wir unterbrechen das hier und ich rufe Sie gleich nochmal an. Auf die veränderten klimatischen Bedingungen reagieren die Wildtiere unterschiedlich. Vögel beginnen zum Beispiel früher mit dem Brutgeschäft, weil auch die Pflanzen früher ergrünen und mit ihnen die Insekten auftauchen, die Vögel für die Aufzucht der Nachkommen brauchen. Einige Arten haben aber auch Probleme, weil ihnen die Hitze im Sommer zu schaffen macht und das Nahrungsangebot in der Trockenheit zu gering ist. Der Deutsche Jagdverband veröffentlicht heute die aktuellen Daten zur Feldhasenzählung 2024. Das passt natürlich gut in die Osterzeit, auf den Bestand der Feldhasen zu schauen. Und die Zahl dieser Tiere ist auch gestiegen. Und gibt einen Hinweis auf die Qualität der Habitate. Stephanie Peik war für uns bei der Feldhasenzählung dabei.
Nachts auf dem Schmiedener Feld bei Fellbach in der Nähe von Stuttgart. Jetzt in der Dunkelheit sind die Hasen am aktivsten. Bevor es losgehen kann mit dem wissenschaftlichen Hasenzählen, notiert Jagdpächter Patrick Traub, wie die Bedingungen sind. Das Wetter zum Beispiel.
Ja, Witterung, wir haben sehr klare Sicht. Wind leicht bis schwach. Boden ist trocken. Wir haben 3/4 Mond. Bodenfrost haben wir nicht. Wir haben 7 Grad. So.
Hasenzählen ist Teamwork. Linda Traub steuert den Traubschen Kombi langsam über die Wirtschaftswege. Ihr Mann Patrick auf dem Beifahrersitz leuchtet mit einem Handscheinwerfer durchs offene Fenster im rechten Winkel auf die Felder. Im Lichtstrahl kann man ungefähr 150 Meter weit schauen.
Halt, ist der erste Hase. Fahr zurück ein bisschen. Dann hoppelt er gerade weg.
Hase 1 wird notiert. René Greiner vom Landesjagdverband unterstützt mit seinem Fernglas vom Rücksitz aus.
Ah, da kommt einer raus.
Da kommt ein Hase schon mal.
Aus der Brachfläche.
Nach rechts weg.
Damit kein Hase doppelt gezählt wird, achten die Hasenzähler genau darauf, wohin die Hasen verschwinden. Die erste Frühjahrszählung war ein paar Tage zuvor.
War er da zufrieden?
Doch, sehr sogar. Also da haben wir gerade auf der Fläche, wo wir jetzt heute machen, 34 Hasen gehabt. War eigentlich recht gut.
34 Hasen auf einem Quadratkilometer, das ist deutlich mehr als der bundesweite Schnitt. Bei Fellbach fühlen sich die Feldhasen trotz Straßenverkehr besonders wohl. Warum? Das hat mir Landschaftsökologe Greiner schon am Nachmittag bei einem Spaziergang erklärt. Das Schmiedener Feld sei ein klassischer Feldhasenlebensraum.
eine offene Agrarlandschaft, eine sehr vielfältige Landschaft. Hier wird Getreide angebaut, Mais angebaut, Kartoffeln. Wir haben Baumschulflächen mit drin. Wir haben überall so kleine Heckenstrukturen und Altgrasbereiche, Brache. Die Tiere finden überall Versteckmöglichkeiten, finden überall was zum Fressen. Und das ist eben entscheidend, dass es dann so eine Art wie dem Feldhasen auch gut geht.
Dass es hier so viele mehrjährige Blüh- und Brachflächen mit nahrhaften Wildpflanzen gibt und die Hecken gezielt gepflegt werden, ist einem Schutzprojekt für die stark gefährdeten Rebhühner zu verdanken. Das hilft auch den Feldhasen. Gerade ist einer vor uns aus einer Brache rausgehoppelt.
Dann hat er den klassischen Kegel gemacht, also so auf die Hinterfüße, dass er einen guten Überblick bekommt, woher kommt hier eigentlich jetzt irgendwer. Und dann kann er das einordnen und dann hoppelt er eben entspannter weiter.
Wenn es aber sein muss, können Feldhasen bis zu 70 Stundenkilometer schnell werden. Lebensräume wie das Schmiedener Feld sind in Deutschland selten. Innerhalb der letzten 150 Jahre haben die Menschen die Landschaft komplett umgekrempelt. Die Landwirtschaft wurde immer intensiver, die Äcker größer, Hecken sind verschwunden.
Wir arbeiten jetzt mit großen Maschinen, wo früher nur ein Zweigespann mit Pferden und einem Pflug unterwegs war. Fläche wird mehr verbraucht, gerade in so einem Ballungsraum wie hier in Stuttgart. Gleichzeitig kommen mit dieser Entwicklung andere Arten besser zurecht. Und das sind leider dann eben auch Fressfeinde vom Feldhasen, wie der Fuchs, wie der Steinmarder. Der Lebensraum wird schlechter und die Fressfeinde nehmen zu. Und das passt nicht mehr zusammen.
Kein Wunder, dass die Rote Liste Deutschlands den Feldhasen als gefährdet führt. Immerhin, nach drastischen Bestandseinbrüchen hat der Trend zuletzt wieder nach oben gezeigt. Eine Erholung auf niedrigem Niveau also. Vom Klimawandel könnte der Feldhase als ursprünglicher Steppenbewohner zumindest teilweise profitieren. Der Grund? Die neugeborenen Hasen werden von der Hasenmutter einzeln im Gras oder auf Feldern abgelegt. Nass, kaltes Wetter kann für sie tödlich sein. Mit wärmeren Temperaturen dürften ihre Überlebenschancen im Frühjahr steigen. Auch, dass sich das Frühjahr nach vorne verschoben hat, ist langfristig eher günstig für die Art. Denn je länger die Vegetationsperiode, desto mehr Zeit bleibt dem Hasen, sich fortzupflanzen.
Schwierig wird es dann aber, wenn durch höhere Durchschnittstemperaturen auch Extremwetterereignisse zunehmen, wie Hochwasser, wie Starkregenereignisse. Und wenn die eben genau zu der Zeit kommen, wo die Junghasen noch sehr klein sind, dann kann es sein, dass da zu einer bestimmten Zeit die komplette Fortpflanzung vom Feldhasen eben verloren geht.
Stefanie Peik zum Bestand der Feldhasen in der Osterzeit. Wie gärtnern im Zuge des Klimawandels? Dieser Frage ist auch das Umweltinstitut in München nachgegangen und ich bin jetzt wiederholt mit Vera Baumert verabredet. Sie ist Bodenkundlerin dort. Frau Baumert, wie kann ich denn den Boden vor Austrocknung, aber auch vor Starkregen schützen?
Ja, hallo Frau Fecke. Der Schlüssel liegt im Humus, also in der organischen Bodensubstanz. Und zwar kann Humus große Mengen Wasser speichern, wie ein Schwamm, und ist wichtig für die Ausbildung einer guten Bodenstruktur, die den Boden vor Erosion und Verschlemmung bei Starkregen schützt. Und um den Humusgehalt zu erhalten oder bestenfalls sogar zu erhöhen, sollte man dem Boden möglichst viel Pflanzenmaterial zuführen und ihn niemals unbedeckt lassen. Also man kann beispielsweise in Anbaupausen eine Gründüngung einsäen oder mulchen, also das Bedecken des Bodens mit abgestorbenem Pflanzenmaterial, wie zum Beispiel Rasenschnitt, ist auch eine super Maßnahme zum Humusaufbau im Gemüsebeet. Und so erhält man über die Zeit einen humosen, gut strukturierten, lebendigen Boden, der den unterschiedlichen Herausforderungen durch die Klimakrise wirklich gut gewachsen ist.
Mhm. Welche Pflanzen sind denn diesen Herausforderungen wie Hitze und Trockenheit besser gewappnet oder besser gewachsen als die herkömmlichen?
Ja, da liegt es natürlich nahe, gen Süden zu blicken und auf exotische Pflanzenarten zu schielen. Beim Gemüse gedeihen zum Beispiel wärmeliebende Arten wie Melone, Artischocke oder Süßkartoffel mittlerweile auch in unseren Breiten gut. Bei Blühpflanzen und Gehölzen würde ich aber immer zu heimischen Arten raten, um neben der Klimakrise auch das Artensterben anzugehen. Und zum Glück gibt es sehr viele heimische Arten, die wunderbar mit Hitze und Trockenheit klarkommen. Bei den Blühpflanzen sind da für sonnige Standorte sind es oft die klassischen Wiesenblüten, der Wiesensalbei, die Färberhundskamille oder der Natternkopf. Im trockenen Schatten kommen brauner Storchschnabel oder die Frühlingsblatterbse noch gut zurecht. Und bei Gehölzen gibt es ebenfalls eine große Auswahl. Feldahorn, Weißdorn, Kornelkirsche, um nur einige zu nennen. Genau, und Sie haben es schon erwähnt, wir vom Umweltinstitut München haben einen kostenlosen Ratgeber, Dein Klimagarten, rausgebracht. Da führen wir noch viele weitere klimafitte Pflanzenarten auf und geben auch noch mehr Tipps für Klimaschutz und Klimaanpassung beim Gärtnern. Mhm.
Was muss ich denn für Aussaat, Pflege und Bewässerung beachten?
Ja, da kann man sagen, also direkt ins Beet gesätes Gemüse bildet oft ein besseres, tieferes Wurzelsystem aus als eingepflanzte Setzlinge. Und man kann die Pflanzen auch ein Stück weit erziehen, tiefer zu wurzeln, indem man alle paar Tage wirklich durchdringend gießt, sodass das Wasser den Unterboden auch erreicht. Und ansonsten am besten morgens gießen, und zwar zielgerichtet am Wurzelhals der Pflanzen. So kann man viel Wasser sparen. Und auch hier hilft Mulchen, das reduziert die Verdunstung und bewahrt schön viel Feuchtigkeit im Boden.
Vielen Dank für diese Tipps. Vera Baumert war das, Bodenkundlerin beim Umweltinstitut, zum Gärtnern in der Klimakrise.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Kinder im Netz zu schützen beginnt oft mit Gesprächen über ihre Erfahrungen. Technische Hilfen überwachen dann ihre Aktivitäten, wie eine Software zur Kindersicherung, die schädliche Inhalte blockiert. Offline-Zeiten und Bildschirmzeiten-Tools fördern zudem einen bewussteren Umgang mit den Medien. Michael Folger mit weiteren Tipps im Verbrauchertipp.
Es liegt morgens auf dem Nachttisch, ist immer griffbereit und begleitet uns durch den Tag. Das Smartphone. Schon für Kinder ist es längst Alltag. Nachrichten schreiben, Videos schauen, Spiele spielen. Viele Eltern fragen sich, wann ist der richtige Zeitpunkt für ein eigenes Smartphone? Thomas Hoffmann arbeitet als Referent für die Landesanstalt für Medien in NRW.
Pauschale Empfehlung kann man nicht wirklich aussprechen, weil das kommt auf den Entwicklungsstand des Kindes an. Die Erfahrung zeigt jedenfalls, dass spätestens ab der 5. Klasse, also ab der weiterführenden Schule, irgendwann auf jeden Fall der Wunsch nach einem Smartphone da ist. Also gerade bei den ersten Schritten im Internet ist es wichtig, dass Eltern das begleiten.
Ab wann ein Kind bereit für ein Smartphone ist, hängt also nicht nur vom Alter, sondern auch davon ab, wie gut es sich selbst im digitalen Raum zurechtfindet. Denn eines steht fest, ohne Begleitung und klare Regeln wird der Einstieg ins Internet schnell problematisch. Die Gefahren lauern nicht nur in sozialen Netzwerken, sondern auch in Messenger-Diensten, Online-Spielen oder auf YouTube. Ines Bartelheimer arbeitet als freiberufliche Medienpädagogin.
Es ist aber ganz sicher nicht diese berühmt-berüchtigte Screentime, die ganz lange im Fokus stand, sondern es geht tatsächlich eher um verstörende Inhalte. Beispielsweise, wer möchte, dass die achtjährigen eigenen Kinder Hardcore-Pornos gucken oder Opfer von Cyber-Grooming werden? Oder Cybermobbing. Das geht dann bis hin zu Sextortion, also das Erpressen zum Beispiel mit Intimbildern. Radikalisierung durch Fake News.
Doch wie kann man Kinder davor schützen? Sperren, Filter oder technische Lösungen sind eine Möglichkeit. Aber nicht die einzige. Smartphones bieten mittlerweile Schutzfunktionen, mit denen sich Zeitlimits setzen oder Apps blockieren lassen. Viele Eltern setzen darauf, aber reicht das aus? Thomas Hoffmann.
Also es gibt die Möglichkeit, technische Einschränkungen vorzunehmen, zum Beispiel mit Google Family Link bei Android-Geräten oder mit den Einstellungsmöglichkeiten rund um die Bildschirmzeit bei Apple-Geräten. Die sollte man auf jeden Fall nutzen. Besser wäre es auf jeden Fall, Regeln zu vereinbaren, zum Beispiel mit Hilfe eines Mediennutzungsvertrags, wo dann Regeln für die ganze Familie festgelegt werden. Das wäre aus meiner Sicht zielführender.
Die beste Strategie ist eine Kombination aus Technik, Regeln und Kommunikation. Aber genau hier beginnt oft der Konflikt. Eltern wollen Kontrolle, Kinder wollen Freiheit. Verbote sind selten eine gute Lösung. Ines Bartelheimer.
Ich würde es eher Begleitung und Austausch nennen. Es macht einen Unterschied, ob wir sagen, gib mir jetzt mal dein Handy, ich guck mal, was du so machst. Oder komm, lass uns mal gemeinsam schauen, was dich jetzt hier gerade im Internet oder bei dem Spiel oder sonst wo beschäftigt. Zeig mir mal, was du gerade so machst.
Kinder brauchen Regeln, aber auch Vertrauen. Denn wenn sie sich bei Problemen nicht an ihre Eltern wenden können, kann es gefährlich werden. Experten raten deshalb, Eltern sollten früh mit ihren Kindern über Mediennutzung sprechen. Doch auch für Eltern gilt, Medienkompetenz ist nicht nur etwas für Kinder. Wer klare Regeln setzen will, muss wissen, worum es geht. Experten empfehlen deshalb, selbst aktiv zu werden, sich zu informieren, Medien gemeinsam mit den Kindern zu nutzen und digitale Regeln aufzustellen.
Der Verbrauchertipp von Michael Vorerger. Und jetzt haben wir noch eine gute Meldung zum Schluss. Die Mitgliedstaaten der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation IMO haben sich für ein weltweites System der CO2-Bepreisung in der Schifffahrt ausgesprochen. Demnach sollen alle Schiffe ab 2028 verpflichtend einen kohlenstoffärmeren Kraftstoffmix nutzen. Ansonsten wären Ausgleichszahlungen fällig. Das hat das IMO soeben mitgeteilt. Die USA nahmen an der Tagung nicht teil. Stattdessen drängte Washington andere Regierungen, sich gegen die Schritte zur Emissionsreduktion zu stellen. Mit dieser Meldung endet Umwelt und Verbraucher. Britta Fecke dankt fürs Zuhören und wünscht noch einen schönen Tag.